NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen zu unserem ausführlichen Nachrichtenüberblick an diesem Freitag. Ich bin Peter Stein und das sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Sofortprogramm. Der Bundestag hat ein Gesetzespaket verabschiedet, mit dem die Situation in der Alten- und Krankenpflege verbessert werden soll. Hören Sie dazu auch den Kommentar hier im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Gedenken. Mit mehreren Veranstaltungen ist an die Novemberrevolution vor 100 Jahren, die Pogromnacht vor 80 Jahren und den Mauerfall vor 29 Jahren erinnert worden. Genehmigung. Das Bundeskartellamt hat keine Bedenken gegen den Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof. Und Enthüllungen. Football Leagues deckt den skrupellosen Umgang mit Nachwuchsfußballern auf. In Deutschland fehlen Zehntausende Pflegekräfte. Ein Grund sind die Arbeitsbedingungen. Um dieses Problem anzugehen, hat der Bundestag heute ein Gesetzespaket verabschiedet. Das Sofortprogramm sieht unter anderem vor, dass in Altenheimen 13.000 zusätzliche Pflegestellen geschaffen werden. Wie das gehen soll und was das Paket mit dem sperrigen Namen Pflegepersonalstärkungsgesetz sonst noch beinhaltet, berichtet Philipp Reichert aus Berlin.
Es ist eines der umfangreichsten Vorhaben der Großen Koalition. Ein Milliardenpaket, um die Situation von Pflegern zu verbessern. Am 1. Januar tritt das Gesetz in Kraft, das Gesundheitsminister Spahn auf den Weg gebracht hat.
Das ist die größte Veränderung, nicht erst seit 15, seit 20, seit 30 Jahren in der Pflege in Krankenhäusern. Ein wahnsinnig wichtiger Schritt.
Das Gesetz sieht etwa vor, ab 2020 in Krankenhäusern für Pfleger verbindliche Personaluntergrenzen zu schaffen. Außerdem müssen Krankenkassen ab dann die Personalkosten für Pfleger in Krankenhäusern 1:1 bezahlen. Bisher werden die Kosten durch Fallpauschalen mitfinanziert, die das Krankenhaus pro Behandlungsfall bekommt. Bislang führte das dazu, dass Krankenhäuser Personal abbauten, um Geld zu sparen. Außerdem sollen die Krankenkassen 13.000 neue Stellen in der stationären Altenpflege finanzieren. Jens Spahn.
Das sind alles Maßnahmen, um den Pflegeberuf insgesamt attraktiver zu machen und mehr Menschen Schritt für Schritt für diesen Beruf zu begeistern.
Die FDP ist skeptisch. Sie wirft der Regierung vor, kein Konzept zu haben, um das fehlende Personal zu finden. Nicole Westig nahm die Krankenhäuser in Schutz. Es fehle nicht der Wille, Pfleger einzustellen. Das Problem sei, dass es keine Pfleger gebe.
Deshalb, Herr Minister, legen Sie baldmöglichst ein Konzept für mehr Pflegekräfte vor. Tun Sie es mit derselben Entschlossenheit, mit der Sie sich auch um den CDU-Vorsitz bewerben.
Die AfD befürchtet sogar, dass vorhandenes Personal aus Deutschland abwandert, vor allem Pfleger aus dem Osten. Denn sie verdienten deutlich weniger als ihre Kollegen im Westen, so Ronny Schlund.
Wollen Sie auf die Angebote in China warten, die die Frustration im Osten dieses Landes neutralisieren werden, meine Damen und Herren? Da, liebe Regierungskoalition, ist Kreativität, Gerechtigkeit und Umdenken im Management gefragt.
Bei der Abstimmung enthielt sich die AfD-Fraktion, genau wie die Fraktionen von Grünen und Linke. Beide machten deutlich, dass das Gesetz nur ein erster Schritt sein könne. Die Linke etwa forderte einen einheitlichen Tarifvertrag für Pfleger in Altenheimen und Krankenhäusern. Sabine Zimmermann.
Die Beschäftigten in der Altenpflege dürfen nicht weniger verdienen als die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern. Wir brauchen einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für alle Pflegekräfte.
Auch abseits des Parlaments bezweifeln viele, dass das Gesetz den Alltag von Pflegern ausreichend verbessert.
Das Pflegepersonalstärkungsgesetz ist vielleicht noch nicht der ganz große Wurf für die Pflegekräfte. Die Verabschiedung heute aber ein echter Erfolg für Gesundheitsminister Jens Spahn, meint Daniel Pokraka in seinem Kommentar.
Jens Spahn ist auf dem Weg, ein starker Gesundheitsminister zu werden. Man merkt das oft leider nicht so richtig, weil er sich ständig mit anderen Dingen beschäftigt. Mit Flüchtlingen, Integration, dem CDU-Vorsitz, mit Flüchtlingen. Aber wer einen überzeugenden, fachlich versierten Minister sehen und hören will, der schaue sich die Bundestagsdebatte über das Pflegepersonalstärkungsgesetz an. Spahns Gesetz geht selbst aus Sicht von AfD, Linken und Grünen so weit in die richtige Richtung, dass sich zumindest diese drei Oppositionsparteien enthielten. Was in der Sprache des Bundestags bedeutet, sie stimmten grundsätzlich zu. Der Minister war schon vor einem halben Jahr klug genug, immer wieder zu betonen, dass sein Gesetz die Misere in der Pflege nicht im Handumdrehen löst, sondern nur als erster Schritt gedacht ist. Und so prallten in der Debatte über das Gesetz die größten Kritikpunkte an Spahn ab. Dass das ja alles viel zu wenig sei, dass die zusätzlichen 13.000 Stellen, die Spahn in der Altenpflege zu finanzieren verspricht, gar nicht sofort besetzt werden können. Von wem auch? Dass es natürlich sein kann, dass Schwestern und Pfleger aus der Reha und der Altenpflege in die Krankenhäuser wechseln, wenn es dort mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen gibt. Dass bei der ambulanten Altenpflege der Schuh ganz besonders drückt. Aber wenn der Hauptkritikpunkt an einem Gesetz lautet, dass es auch noch andere Probleme gäbe, dann kann das Gesetz so falsch nicht sein. Natürlich hat Jens Spahn auch Glück, dass er Milliarden in die Pflege stecken kann. Das Geld ist da, er braucht keine Krankenkassenbeiträge zu erhöhen und er spart sich auch die unangenehmen Rotstiftdebatten, die es in der Gesundheitspolitik früher gab und die es sicher auch wieder geben wird. Dazu ein kleiner Tipp. In der deutschen Krankenhauslandschaft schlummert durchaus Sparpotenzial. Deutschland hat im europäischen Vergleich sehr viele Krankenhausbetten. Länder wie Dänemark, Schweden und die Niederlande kommen pro Einwohner mit weit weniger aus. Jeder Experte weiß das seit Jahren. Nötig ist eine Diskussion über die Schließung von Krankenhäusern. Keine Frage, das würde eine harte und emotionale Diskussion. Für einen Gesundheitsminister wahnsinnig unangenehm. Aber machbar, wenn Jens Spahn ein wirklich starker Gesundheitsminister sein will.
Daniel Prokakra kommentierte. Der 9. November ist ein ganz besonderer Tag in der deutschen Geschichte, denn gleich mehrere prägende Ereignisse fallen auf dieses Datum. Heute, vor 29 Jahren, fiel die Berliner Mauer. Vor 80 Jahren begann mit der Pogromnacht die gewaltsame Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Und vor 100 Jahren wurde im Reichstag die erste deutsche Republik ausgerufen. Und genau dort, im Reichstagsgebäude, wurde heute der historischen Ereignisse gedacht. Angela Ulrich berichtet.
Dass der 9. November in der deutschen Geschichte ein sehr wechselvolles und disharmonisches Datum ist, das macht schon der Auftakt der Gedenkstunde im Bundestag deutlich. Das Quintett spielt keine morgendliche Wohlfühlmusik. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble schlägt dann mahnende Töne an.
Der 9. November ist der deutsche Schicksalstag. Das Tragische und das Glück, Freude und Schuld, all das gehört zusammen. Untrennbar.
Am 9. November 1918 hat der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Republik ausgerufen. 1938 markiert das Datum die Novemberpogrome gegen Juden. 1989 dann der Mauerfall. Licht und Schatten liegen seit jeher am 9. November in Deutschland sehr nah beieinander, sagt Wolfgang Schäuble. Sein Blick geht nicht nur in die Geschichte, sondern auch nach vorn. Angesichts aktueller Übergriffe auf jüdische Einrichtungen warnt Schäuble vor wachsendem Antisemitismus und appelliert:
Gefährden wir Frieden und Freiheit nicht. Niemals wieder.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier holt diesen Gedenktag des 9. Novembers nach einem Blick zurück ebenfalls in die Gegenwart. 1918 war ein Meilenstein der Demokratiegeschichte, sagt Steinmeier, als unter so schwierigen Bedingungen die Republik ausgerufen wurde.
Denn, meine Damen und Herren, wer heute glaubt, unsere Demokratie sei doch mittlerweile eine Selbstverständlichkeit und dieses Parlament hier ein Alltagsgegenstand, ganz wie ein altes Möbelstück, der schaue auf jene Tage damals. Es ist eine historische Errungenschaft und für diese Errungenschaft, für dieses Erbe müssen wir streiten, überall und zuallererst in diesem Hause.
Und mit Blick auf jetzt will der Applaus kaum enden, als der Bundespräsident klarmacht, dass Demokraten sich die Farben der Nation, Schwarz, Rot, Gold, auf keinen Fall wegnehmen lassen dürften.
Wer heute Menschenrechte und Demokratie verächtlich macht, wer alten nationalistischen Hass wieder anfacht, der hat gewiss kein historisches Recht auf Schwarz-Rot-Gold, meine Damen und Herren.
Wachsam zu sein, gegen Hetze und Gewalt und aktiv dagegen vorzugehen, das wünscht sich Frank-Walter Steinmeier von jedem Bürger, jedem Politiker, von jedem Demokraten.
Wir müssen handeln, wo auch immer die Würde eines anderen verletzt wird. Wir müssen gegensteuern, wenn eine Sprache des Hasses um sich greift. Wir dürfen nicht zulassen, dass einige wieder von sich behaupten, allein für das wahre Volk zu sprechen und andere ausgrenzen.
Es lebe die Deutsche Republik, es lebe die Demokratie, schließt der Bundespräsident und man merkt, es geht ihm zu Herzen. Die Gedenkstunde im Bundestag zum 9. November war ein Blick zurück in die Geschichte, aber vielmehr noch ein Blick voraus, ein Appell in die Gegenwart und Zukunft.
Angela Ulrich berichtete über das Gedenken im Bundestag. Im Anschluss daran nahmen Kanzlerin Angela Merkel und weitere Vertreter der Bundesregierung auch an der Gedenkveranstaltung des Zentralrats der Juden zur Pogromnacht vor 80 Jahren teil. Kirsten Dietrich.
Ein starkes Gefühl von Dringlichkeit prägte die Gedenkveranstaltung in der Synagoge in der Berliner Rieckestraße. Wir gedenken mit dem Versprechen, dass alle Angriffe auf die offene Gesellschaft konsequent geahndet werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Zerstörungen der Synagogen vor 80 Jahren seien erst durch das Schweigen der Mehrheit möglich geworden. Merkel betonte, Der Staat werde auch heute entschlossen und konsequent gegen jeden Antisemitismus und Rassismus vorgehen. Sie forderte ausdrücklich auch Muslime zum Bekenntnis zur demokratischen Grundordnung auf. Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, betonte, man habe es damals im Vorfeld der Zerstörung mit geistigen Brandstiftern zu tun gehabt und heute wachse ihre Zahl wieder. Abgeordnete der AfD habe man deshalb im Gegensatz zu allen anderen Bundestagsfraktionen nicht zur Gedenkfeier eingeladen. Schuster sagte aber auch, er spüre eine Aufbruchstimmung in der Gesellschaft für den Einsatz für Demokratie und Grundrechte.
Es ist 18.40 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Welches Ministerium darf wie viel Geld ausgeben? Darüber entscheidet der Haushaltsausschuss des Bundestages. Der hat in der vergangenen Nacht abschließend über den Plan für 2019 beraten. Und Marcel Heberlein berichtet, was in einer langen Sitzungsnacht herausgekommen ist und wer den Haushalt bei Tageslicht wie beurteilt.
Das muss man mögen. Sich 16 Stunden durch Akten kämpfen, Zahlen vergleichen und rechnen, rechnen, rechnen. So sah die letzte Nacht aus für die Haushaltspolitiker im Bundestag. 5 Uhr morgens dann Heureka. Der finale Entwurf für den Haushalt 2019 war festgezurrt. Bereinigt heißt das im Fachjargon. Ein harter Ritt, auch für Otto Fricke von der FDP.
Die Frage ist eben, wie überlebst du lang? Also das kann sich jeder fragen, der mal über Nacht gearbeitet hat. Wie schaffst du das, da fit zu bleiben? Und manche machen das über ganz viel Essen, manche machen es auch mal über ein Bierchen. Aber ich habe da, muss ich ehrlich gesagt, noch keinen Kollegen erlebt, der so unerfahren ist, dass er da über die Stränge schlägt.
Über die Stränge schlagen, das will auch die Regierung vermeiden. Dabei will sie im nächsten Jahr 356 Milliarden Euro ausgeben. So viel wie noch nie zuvor. Und trotzdem soll am Ende die schwarze Null stehen. Auf dem Papier kommt das auch hin. Aber nur mit etwas, sagen wir mal, Kreativität. Aus den Rücklagen für Flüchtlinge will sich die Regierung etwa bedienen und das Geld lieber in andere Projekte stecken. Die FDP nennt das einen Griff in die Schattenkasse.
Es wird auf Reserven zurückgegriffen, anstatt an bestimmten Stellen zu sagen, hier kürze ich, hier tue ich weniger, diese Subvention schaffe ich ab, diese Ausgabe kann ich mir im Moment nicht mehr leisten.
Echtes Sparen und niedrigere Steuern wären der FDP lieber gewesen. Auch die AfD spricht von Verschwendung statt Bürgerentlastung. Grüne und Linke stören sich dagegen eher an zu wenig Investitionen. In Zukunftsprojekte, wie sie sagen. Ganztagsbetreuung für Kinder wäre das für die Linke, Klimaschutz für die Grünen, wie Sven-Christian Kindler.
Das ist ein Haushalt, das ist weiter so. Man merkt, die geben viel Geld jetzt mit der Gießkanne aus, aber das hat keinen klaren Kompass. Und jede Fraktion, CDU, CSU und SPD, gucken nur, wo bleibe ich eigentlich am Ende des Tages.
Auf den allerletzten Metern hat die Regierung in den Haushaltsentwurf nochmal einige Extraausgaben reingeschrieben. Deswegen hat auch die Sitzung so lange gedauert. Vor allem Verteidigungsministerin von der Leyen hat nochmal einen kräftigen Zuschuss gekriegt. 300 Millionen Euro mehr. Auch Entwicklungsminister Müller kann sich über mehr Geld freuen. Dazu auch das Sozialressort, Verkehr und Familie. Auf Letzteres ist Johannes Kahrs von der SPD besonders stolz.
Freiwilligendienste sollen gestärkt werden, deswegen haben wir das Geld dafür zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig haben wir Kita Plus um ein Jahr verlängert, eine Fachoffensive für Erzieherinnen und Erzieher mit angestoßen. Der Beruf ist hinreichend unattraktiv. Man muss zum einen dafür werben, das tun wir hier, aber langfristig muss man eben auch mehr Geld ausgeben und mehr für Qualität tun.
Und auch beim Personal hat sich die Regierung in der letzten Nacht nochmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle gegönnt. 400 neue Stellen in Ministerien kamen last-minute-mäßig noch dazu. Auch die Sicherheitsbehörden sollen stark ausgebaut werden. Die Opposition kritisiert, bei vielen neuen Stellen habe die Regierung sich nicht mal die Mühe gemacht, zu begründen, warum es sie überhaupt braucht.
Die Umweltminister von Bund und Ländern haben in Bremen getagt. Auf der Tagesordnung mehr als 50 Themen. Darunter neben der Frage, wie man mit den Wölfen umgeht, auch die Themen Dieselautos und Luftreinhaltung. Vor allem aber ging es darum, wie der CO2-Ausstoß reduziert werden kann. Lenz Volkert fasst zusammen.
Die Umweltminister wollen eine CO2-Abgabe. Ihre Hoffnung, übers Portemonnaie könnte man die Verbraucher erziehen, dass sie weniger von dem Klimagas ausstoßen. Bislang müssen Bürger nämlich nichts dafür bezahlen, wenn sie beim Autofahren oder Heizen das klimaschädliche Kohlendioxid produzieren. Das soll sich ändern. Die Minister wollen Benzin oder Heizöl verteuern, damit die Deutschen auch in diesen Bereichen sparen. Als Sondersteuer allerdings dürfe man das Ganze nicht verstehen, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze, als sie die Pläne in Bremen erklärte.
Es geht darum, dass ich ein sozial gerechtes Anreizsystem möchte, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ein Anreiz, den CO2-Verbrauch zu senken. Es geht darum, dass wir Strom billiger machen müssen.
Denn Schulze und ihre Länderkollegen wollen vor allem die Nutzung fossiler Brennstoffe durch die Einführung einer CO2-Abgabe unattraktiver machen. Dafür soll Strom, der immer häufiger aus regenerativen Quellen stammt, billiger werden, so Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller.
Wir haben aus Baden-Württemberg einen Vorschlag entwickelt, der im Kern 5 Cent die Strompreise senken könnte. Nämlich Stromsteuer weitgehend absenken, dann aber auch die 1,5 Cent für die privilegierten Unternehmen rausrechnen. Unterm Strich sind es 18 Milliarden Euro. Und das dann umzulegen über eine CO2-Besteuerung auf die fossilen Energieträger.
So gingen die Preise für Diesel, Benzin, Öl oder Gas auch nicht durch die Decke, glaubt Untersteller. Schulze verspricht auch, dass am Ende keiner mehr zahlen muss.
Ich will das nicht als Mehreinnahme für den Staat, sondern ich möchte, dass das insgesamt für die Verbraucherinnen und Verbraucher keine Zusatzbelastungen gibt. Dass es aber dann den Anreiz gibt, wenn ich weniger CO2 verbrauche, spare ich Geld.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat unterdessen erklärt, dass er die Pläne für eine CO2-Abgabe nicht unterstützt. Auch über die Dieselproblematik haben die Umweltminister bei ihrem Treffen gesprochen. Sie beharren darauf, dass Hardware-Nachrüstungen für Diesel-Pkw kommen müssen und dass die Hersteller dafür zahlen sollen. Klare Worte fand der Saarländer Reinhold Joost.
Wer bescheißt, der zahlt. Es kann nicht sein, dass am Ende der Betrogene dann auch noch der Dumme ist und auf den Kosten sitzen bleibt, die ihm eventuell entstehen mit Blick auf die Umrüstung. Die Hardware-Umrüstungen sind möglich.
Und es soll sie flächendeckend geben, meinen alle Länder bis auf Bayern. Damit alle Dieselbesitzer auch in Städte mit derzeit noch hoher Stickoxidbelastung fahren können. Keine Einigung gab es beim Streitpunkt Wolf. Immer noch liegt kein Konzept vor, wie mit problematischen Tieren umzugehen ist. Und immer noch ist nicht klar, wann ein Wolf überhaupt als so gefährlich gilt, dass er abgeschossen werden darf, obwohl er zu der streng geschützten Tierart zählt. In Bremen drängten die Minister erneut auf einen einheitlichen rechtlichen Rahmen. Die Schäfer, die vor der Konferenz demonstriert hatten, um den Schutz ihrer Herden vor den wilden Tieren anzumahnen, müssen also weiter auf eine Lösung warten.
Von der Umweltministerkonferenz in Bremen berichtete Volkert Lenz. Die Grünen erleben derzeit einen echten Höhenflug. Bei den Landtagswahlen in Bayern bekamen sie mehr als 17% der Stimmen, in Hessen sogar mehr als 19%. Von heute an beraten sie auf einem Bundesdelegiertenkonferenz in Leipzig. Dort ist für uns Christoph Brössel. Ihn habe ich gefragt, herrscht angesichts der angesprochenen Ergebnisse Partystimmung bei den Delegierten?
Ja, das kann man so sagen. Da herrscht richtig gute Stimmung. Und gerade hat die Parteivorsitzende gesprochen, Annalena Baerbock. Und die hat den Saal auch nochmal so ein bisschen angeschoben, stimmungsmäßig. Da ging es dann um die großen Themen, die jetzt am Wochenende besprochen werden sollen. Und da merkt man natürlich den Rückenwind, den die Partei hat. Wobei, wenn sie nach vorne schaut, dann sind da vor allem die Europawahlen und die drei Landtagswahlen im nächsten Jahr in Ostdeutschland, die anstehen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und da wird es natürlich spannend für die Grünen, weil das nicht ganz einfaches Terrain ist.
Sie haben es schon angesprochen, hauptsächlich geht es darum, ein Wahlprogramm für die Europawahl im kommenden Jahr aufzustellen. Was haben sich die Grünen da inhaltlich vorgenommen?
Also inhaltlich geht es eigentlich darum, man möchte eben hin zu einem europäischen Haus, das man neu begründen muss. Und da gibt es eine Reihe Themen, die die Grünen jetzt eben debattieren müssen. Es ist ein Arbeitsparteitag, wie die Parteivorsitzende zu Beginn gesagt hat. Und da geht es um beispielsweise die Antworten, die Macron bekommen soll, auf die er immer noch wartet, zu den großen europäischen Fragen. Seit den Bundestagswahlen hat es da aus Sicht der Grünen nicht genug Antworten gegeben. Das ist natürlich Finanzmarktpolitik. Die Finanzmärkte müssten gebändigt werden, zügellose Finanzmärkte, das sei der Vater aller Probleme gewesen, hat Annalena Baerbock hier gesagt, in Anspielung auf Horst Seehofer. Und wenn man es so simpel formulieren will, hat sie dann noch ergänzt, aber es geht auch um Sicherheitspolitik, es geht natürlich um Frauenrechte, es geht natürlich auch um Chemnitz und Klimaschutz. Und da wurde dann hier beispielsweise auch nochmal der Hambacher Forst hervorgehoben, das war ja auch ein Riesenthema für die Grünen und das kommt bei der Basis dann auch immer sehr gut an.
Es geht natürlich auch ums Personal. Gibt es denn schon Namen, mit denen die Grünen in diese Europawahl ziehen wollen?
Ja, es gibt Namen. Die Listen werden in der Tat hier fertig abgestimmt und an der Spitze werden zwei Namen stehen, die bereits schon im Europaparlament vertreten sind. Das ist zum einen Ska Keller aus Brandenburg und die wird wahrscheinlich auch ohne Gegenkandidatur auf dem Platz 1 gewählt werden. Das ist sehr wahrscheinlich. Und dann geht es noch um Platz 2, Sven Giegold aus Nordrhein-Westfalen. Der soll hier auch auf der Liste bestätigt werden und dann in den Europawahlkampf an der Spitze ziehen. Der hat sich vor allem einen Namen gemacht in der Finanzmarktpolitik und da hat er auch viele Erfolge zu verzeichnen gehabt in den vergangenen Jahren und das möchte man fortsetzen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Christoph Brössel von der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Leipzig. Der Weg für den Zusammenschluss der beiden letzten großen Warenhäuser Karstadt und Kaufhof ist frei. Das Bundeskartellamt hat heute eine Fusion genehmigt. Es gäbe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Einzelheiten von Sebastian Tilbach.
Die Warenhaus AG kommt. Die Genehmigung durch Kartellamtschef Andreas Mund ist der letzte fehlende Schritt für die Fusion von Karstadt und Kaufhof.
Wir haben das Vorhaben sehr, sehr intensiv geprüft über viele Wochen hinweg. Und wir sind am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass wir hier keine durchschlagenden wettbewerblichen Bedenken haben. Und zwar weder, dass der Verbraucher geschädigt wird, noch die Lieferanten. Und deswegen haben wir das Vorhaben freigegeben.
Es entsteht ein neuer Riese. Karstadt und Kaufhof kommen europaweit auf 243 Standorte und einen Jahresumsatz von mehr als 5 Milliarden Euro. Neben Warenhäusern betreiben beide Unternehmen eine Outlet-Kette, Online-Stores und Sportgeschäfte. Groß ja, aber kein Monopol, hat das Bundeskartellamt entschieden.
Es kommt darauf an, dass wenn ich einen Koffer kaufen will, wo in der Stadt, wenn ich dort hingehe, kann ich den denn kaufen? Und den kann ich eben nicht nur bei Kaufhof oder bei Karstadt kaufen, sondern es gibt andere Geschäfte. Und da haben wir eben gesehen, dass die Beteiligten selbst im stationären Handel in keinem Bereich nennenswert höhere Marktanteile als 25% haben. Und dann können sie so ein Vorhaben auch nicht untersagen.
Zusätzlicher Druck kommt vom Onlinehandel.
Der wächst jährlich um 10%. Das alles mussten wir einbeziehen, sodass wir am Ende eben gesehen haben, es gibt diese Ausweichmöglichkeiten für den Verbraucher bezogen auf die Produkte, die der Verbraucher so kaufen möchte.
Mit rund 20 verschiedenen Warengruppen an den jeweiligen Standorten der Warenhäuser hat sich das Kartellamt befasst. Dass die Prüfung in nur einem Monat abgeschlossen wurde, liegt daran, dass das Bundeskartellamt schon mit seinen Ermittlungen begonnen hatte, noch bevor der Fusionsantrag überhaupt in Bonn eingegangen war. Die Genehmigung für den Zusammenschluss heute sei kein Freibrief, betont Kartellamtschef Andreas Mund. Gerade die Einkaufsseite interessiert die Bonner Behörde weiter. Im Bereich Sport und Outdoor ist Karstadt Mitglied der Einkaufskooperation Intersport. Zu der stößt nun Kaufhof dazu, was die Einkaufsvolumen von Intersport nochmals kräftig erhöht.
Da gibt es dann in der Tat bei der Beschaffung gegenüber den Lieferanten relativ hohe Marktanteile. Und das ist auch etwas, was wir zumindest im Auge behalten werden.
Unklar ist, was der Zusammenschluss für die Mitarbeiter bedeutet. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert, dass sie bei den Planungen außen vor geblieben ist. Spekulationen, nach denen bei Karstadt 5000 Jobs bedroht seien, weist der Eigentümer zurück. Fraglich ist auch, ob alle Warenhäuser erhalten bleiben. An mehreren Standorten stehen Kaufhof und Karstadt in direkter Konkurrenz.
In der somalischen Hauptstadt Mogadischu haben heute Attentäter mehrere Autobomben gezündet. Dabei kamen mindestens 19 Menschen ums Leben. Darunter sollen auch 6 Angreifer sein. Antje Dikans.
Der Angriff richtete sich gegen ein Hotel an einer sehr belebten Straßenkreuzung in Mogadischu. Offenbar zündeten die Attentäter erst 2 Autobomben. Sicherheitskräfte des Hotels und Polizisten sollen auf die Angreifer geschossen haben. Etwa 20 Minuten nach den ersten Explosionen gab es dann noch eine dritte an derselben Kreuzung. Wie Augenzeugen berichten, waren die meisten Opfer Passagiere in einem Minibus, der völlig ausbrannte. Auch andere Fahrzeuge standen in Flammen. Im Internet kursiert ein Bekennerschreiben der radikal-islamischen Al-Shabaab-Miliz. Die Islamisten verüben immer wieder Anschläge in Somalia. Zeitweise hatten sie die Hauptstadt fast komplett unter ihrer Kontrolle. Die Miliz bezeichnet sich als Mitglied des Terrornetzwerks von Al-Qaida.
Trotz aller Bemühungen ist in Afghanistan noch kein Frieden in Sicht. Nun hat Russland einen neuen Anlauf unternommen, wieder Schwung in die Friedensbemühungen zu bekommen und zu internationalen Gesprächen geladen. Erstmals nahm daran auch eine Delegation der radikal-islamischen Taliban teil. Aus Moskau berichtet Hermann Krause.
Bereits im letzten Jahr hatte das russische Außenministerium versucht, zu einer Afghanistan-Konferenz Vertreter der Taliban nach Moskau zu holen. Diesmal sagte eine Delegation zu. Über die Zusammensetzung war wenig zu erfahren. Die Konferenz findet hinter verschlossenen Türen statt. Es hieß lediglich, die Delegation sei aus Doha angereist, der Hauptstadt Katars. Dort unterhalten die Taliban seit 5 Jahren eine Vertretung. Dass Außenminister Sergej Lavrov sie nach Moskau geladen hat, begründete er so. Das Format hat ein Ziel, einen gemeinsamen Dialog zu finden, um den Frieden aufzubauen. Daran ist in erster Linie das afghanische Volk selbst interessiert, das so viel leiden muss. Alle Staaten in der Region wünschen sich den Wiederaufbau eines friedlichen, unabhängigen Afghanistans, das frei ist vom Terrorismus und vom Drogenhandel. So sitzen mit am Verhandlungstisch im Präsidentenhotel im Zentrum Moskaus Auch die Vertreter der benachbarten Staaten wie Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan oder auch Indien. Die afghanische Regierung schickte aus Kabul einen Vertreter des sogenannten Hohen Friedensrates. Sobald sich die Taliban zu einem direkten Dialog bereit erklären, werden wir unsererseits auch solche Verhandlungen führen. Und zwar unter der Vermittlung eines anderen Staates jederzeit. Was daran Taktik ist, ist schwer einzuschätzen. In Afghanistan herrschen Warlords. Die Regierung ist korrupt, genauso wie Teile der Armee, die es nicht schafft, aus eigenen Kräften die Taliban oder den IS zu bekämpfen. Oftmals macht man auch gemeinsame Sache. Moskau geht es vor allen Dingen darum, den Einfluss des IS in Afghanistan zurückzudrängen. Außenminister Lavrov: Alle unsere Länder haben mit der Gefahr des internationalen Terrorismus zu tun. Ein Ziel ist jetzt Afghanistan. Der Islamische Staat, der IS, versucht, nicht ohne Unterstützung von außen über Afghanistan sich in Zentralasien auszubreiten. Es ist nun unsere Aufgabe, zu helfen und solche Pläne zu verhindern. In Moskau sorgt man sich, dass aus Afghanistan über Usbekistan IS-Kämpfer nach Russland eindringen können. Die Initiative zu der Konferenz ist also auch der Versuch, sich der Taliban zu bedienen. In den letzten Jahren gab es immer wieder Berichte, dass die Taliban von Russland mit Waffen beliefert werden. Ein Vorwurf, den auch der frühere US-Außenminister Tillerson erhob. Überprüfbare Beweise konnte allerdings auch er nicht vorlegen.
Hermann Krause berichtete aus Moskau. In der vergangenen Woche sorgten die Enthüllungen der Football Leagues über die Pläne einer europäischen Super League in der Sportwelt für Wirbel. Heute haben Spiegel, NDR und das europäische Recherchenetzwerk EIC weitere Enthüllungen veröffentlicht. Diesmal geht es um die Geschäfte mit Nachwuchsspielern. Moritz Kassalett.
Der Handel mit minderjährigen Fußballern, er wird immer skrupelloser. Die geheimen Dokumente von Football Leagues belegen, dass Spielerberater tricksen, um Verbote zu umgehen. Bevor ein Spieler 18 ist, dürfen Berater mit ihm kein Geld verdienen. Doch Vermittler und Vereine treffen geheime Absprachen, um doch ins Geschäft zu kommen. Bei jungen Nationalspieler Kai Havertz von Bayer Leverkusen war das zum Beispiel nachweislich der Fall. Der Verein bestreitet das, will sich aber nicht weiter dazu äußern. Experten beobachten den Trend, dass Berater immer früher versuchen, Kinder unter ihre Fittiche zu nehmen. Der Deutsche Fußballbund kann selbst kaum überprüfen, ob seine Regeln eingehalten werden. Besonders hemmungslos ist Manchester City. Der englische Meister finanziert seit Jahren eine Fußballschule in Ghana, um sich so den Zugriff auf die besten Nachwuchsspieler in Westafrika zu sichern und sie zu verpflichten, wenn sie 18 sind. Die Jugendlichen träumen von der großen Karriere, wissen aber nicht, dass sie eine reine Kapitalanlage sind. Denn das hellblaue Trikot von Man City tragen die Fußballer in der Regel nicht. Sie werden in Europa verliehen und verkauft. Weder der Verein noch die FIFA wollen konkret dazu Stellung nehmen.
Und damit schauen wir hier im Echo des Tages noch auf das aktuelle sportliche Geschehen. Zum Auftakt des 11. Spieltags in der ersten Fußball-Bundesliga steht heute das Niedersachsen-Duell zwischen dem Tabellen 16. Hannover 96 und dem Tabellen 11. VfL Wolfsburg an. Christopher Klein blickt voraus.
Der größere Druck lastet auf Hannover 96. Weniger wegen der Pokalpleite, sondern eher wegen der Tabellensituation in der Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter steht auf Platz 16. Und allmählich gerät auch er persönlich in die Kritik.
Wenn man 6 Punkte holt aus 10 Spielen, dass dann auch vereinzelt über den Trainer diskutiert wird, das ist doch völlig normal. Aber da gilt es dann auch gemeinsam, diesen Weg weiterzugehen, damit wir auch wieder ganze Schritte nach vorne tun.
Ein weiteres Problem der 96er ist die Verletztenliste. Unter anderem fallen die Stürmer Niklas Füllkrug und Takuma Asano, Verteidiger Felipe und wohl auch Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler aus. Deutlich entspannter geht der VfL Wolfsburg in dieses zweite Niedersachsen-Duell. Trainer Bruno Labbadia hofft auf einen ähnlichen Auftritt wie beim 2:0 vergangene Woche.
Wichtig ist, dass man sich darauf nicht ausruht und dass man weiß, okay, man muss eine ähnliche Leistung, vielleicht sogar noch eine bessere Leistung bringen, um als Sieger vom Platz zu gehen, weil Hannover natürlich jetzt einfach durch die Ergebnisse so ein Stück mit dem Rücken zur Wand steht.
Welche niedersächsische Mannschaft mit dem besseren Gefühl in die Länderspielpause geht, klärt sich heute Abend ab 20.30 Uhr.
Und bereits seit 18.30 Uhr, also seit knapp 30 Minuten, laufen die ersten beiden Begegnungen des 13. Spieltags in der zweiten Bundesliga. Da führt Paderborn gegen Kiel mit 2:1. Noch keine Tore gibt es zwischen Sandhausen und Duisburg. Und damit endet das Echo des Tages. Wie immer können Sie diese Sendung noch einmal nachhören oder als Podcast herunterladen. Die Angebote dazu finden Sie auf unseren Internetseiten ndr.de/info und wdr5.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Peter Stein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.